ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gut 5 Monate sind seit den Europawahlen vergangen und jetzt steht das Team von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Bis zuletzt hatten die Fraktionen im EU-Parlament um die Besetzung der Spitzenposten gestritten. Mit der Einigung heute kann nun die gesamte EU-Kommission bestätigt werden. Das Parlament muss noch zustimmen, was aber als wahrscheinlich gilt.
Es war ein Krimi bis zuletzt, in den sich auch Kommissionspräsidentin von der Leyen eingeschaltet hatte. Gestritten wurde vor allem darüber, dass der Meloni-Vertraute Fito von den postfaschistischen Fratelli d'Italia sogar Vizepräsident der Kommission werden soll. Aber auch über den Ungarn- und Orbán-Freund Vaheli und die Sozialdemokratin Ribera, der vorgeworfen wird, als spanische Umweltministerin beim Krisenmanagement während der Flutkatastrophe versagt zu haben. Am Ende dann doch grünes Licht aus den Fraktionsspitzen.
Es ist gut, dass wir einen Kompromiss haben. Die Sozialdemokraten haben sich lange Zeit schwer getan mit dem italienischen Kandidaten. Aus unserer Sicht war es immer wichtig, Italien als ein wichtiges Land der Europäischen Union einzubinden.
Sozialdemokraten und Liberale drängen jedoch auf ein Abkommen, in dem sich die konservative EVP festlegen soll, in Zukunft Mehrheiten nur noch in der politischen Mitte zu organisieren, also nicht mehr mit rechten Parteien.
Was uns umtreibt, ist, dass wir keine rechtsradikalen Mehrheiten in diesem Europäischen Parlament haben wollen. Und hier müssen wir ganz klar sehen, dass diese Kommission keine Politik macht, die nur auf Grundlage solcher Mehrheiten bestehen kann.
Verpflichten können Sie die EVP dazu aber nicht, denn im Europäischen Parlament gibt es keine bindenden Mehrheiten. Trotz erheblicher Bedenken stimmten Liberale und Sozialdemokraten heute dennoch zu. Erst nach langen, zähen Verhandlungen konnte heute das große politische Chaos in Europa doch noch verhindert werden. Nun kann die neue Kommission, wie geplant, am 1. Dezember ihre Arbeit aufnehmen. Rechtzeitig, bevor Donald Trump zurückkehrt ins Weiße Haus und Europa massiv unter Druck setzen dürfte. Gewählt wird die gesamte Kommission zwar erst in der kommenden Woche in Straßburg, aber das ist nach der Einigung heute nur noch eine Formsache.
Die Autoindustrie kommt nicht aus der Krise. Der US-Konzern Ford kündigte heute an, bis 2027 rund 4.000 Stellen in Europa zu streichen, wegen mangelnder Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Der größte Teil, nämlich 2.900 Arbeitsplätze, soll in Deutschland wegfallen. Betroffen ist vor allem Köln, der Europasitz von Ford. Dort ist ein Teil der Beschäftigten seit Wochenbeginn in Kurzarbeit.
Der voll elektrische Ford Explorer. Kaufpreis mehr als 40.000 Euro in der einfachsten Ausführung. Zur Eröffnung des umgebauten Werkes kam im Juni vergangenen Jahres der Bundeskanzler nach Köln. 1,5 Jahre später ist die Stimmung alles andere als feierlich. Am Standort Köln will Ford rund jede vierte Stelle abbauen. Entsetzen bei den Mitarbeitern.
Es ist unfassbar bedrückend. Also ich erlebe sehr stark bei mir selber, aber auch bei meinen Kolleginnen, eine Hoffnungslosigkeit, unendliche Ängste, Zweifel.
Also ich kenne es tatsächlich bei Ford nicht anders. Wird irgendwie bei jeder Abbauwelle wird was von Zukunft versprochen und dann denkt man, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir durch. Und ja, kaum ist das Ganze durch, kommt schon wieder die nächste Abbauwelle.
Ford setzt in Köln inzwischen voll auf Elektro. Der Fiesta, der jahrzehntelang hier gebaut wurde, wird nicht mehr produziert. Stattdessen 2 E-Auto-Modelle, die sich schlecht verkaufen. Ford führt das auf die allgemein geringe Nachfrage nach Elektroautos zurück. Teilweise könnten die Probleme aber auch hausgemacht sein.
Man hat zu spät auf die Elektromobilität gesetzt und ist jetzt auch mit den Modellen, mit den Elektromodellen in zu hohen Preissegmenten unterwegs.
Ford selbst sagt, durch den geplanten Stellenabbau wolle man kostengünstiger produzieren.
Im Streit über die Einsparpläne bei VW haben jetzt die Arbeitnehmer die Initiative ergriffen. IG Metall und Gesamtbetriebsrat legten heute ein eigenes Sparkonzept vor. Sie wollen erreichen, dass der Autokonzern auf Werksschließungen und Stellenabbau verzichtet. VW reagierte zurückhaltend. Die Vorschläge sollen bei der morgigen Tarifrunde auf den Tisch.
Schichtwechsel am VW-Werk Hannover. Was Betriebsrat und Gewerkschaft heute vorstellen, lässt die Emotionen hochkochen.
So ist Riesenbeschiss. Aktionäre kriegen fette Dividende, 4,5 Milliarden. Ne? Und wir sollen bezahlen.
Der Lohnverzicht hat noch nie Arbeitsplätze gesichert.
Wenn da alle mitmachen würden, auch der Vorstand, würde ich auf jeden Fall dafür sein. Das würde in Ordnung sein. Aber wenn, dann alle.
Wenn, dann alle. So lautet auch die Idee von Betriebsrat und Gewerkschaft. Für 2 Jahre bieten sie an, auf eine künftige Tariferhöhung zu verzichten. Das eingesparte Geld bliebe in der VW-Kasse. Dafür würden die Mitarbeiter dann weniger arbeiten. Aber nur dort, wo Aufträge fehlen.
Um den Knoten jetzt auch durchzuschlagen, sind wir bereit, einen Beitrag einzubringen. Und mit dem, was wir hier skizziert haben, gehen wir sehr, sehr stark an die Grenzen dessen, was den Beschäftigten auch zumutbar ist.
Die Arbeitnehmer verlangen im Gegenzug keine Werksschließungen, keine Kündigungen. Und auch Vorstand und Aktionäre sollten auf Geld verzichten. Außerdem müsse VW günstigere E-Autos entwickeln. Das Unternehmen begrüßt heute die Vorschläge der Arbeitnehmer, will sie prüfen. Aber für die Volkswagen AG steht unverändert die nachhaltige Erreichung des finanziellen Ziels und damit die Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. Aus diesem Grund lassen sich Werksschließungen weiter nicht ausschließen. VW will wegen zuletzt geschmolzener Gewinne massiv sparen. Der Betriebsrat befürchtet, dass der Autobauer bis zu 3 Werke schließen könnte. Morgen gehen die Tarifverhandlungen bei VW in eine neue Runde. Ohne Einigung drohen die Arbeitnehmer mit massiven Streiks ab Dezember.
In der SPD herrscht nach wie vor keine Klarheit, wer die Partei in dem Bundestagswahlkampf führen soll. Kanzler Scholz oder Verteidigungsminister Pistorius. Ein Gespräch der Parteispitze gestern Abend brachte kein Ergebnis. Man wolle aber zeitnah über die Kanzlerkandidatur entscheiden, sagte ein Sprecher. Markus Preis in Berlin, Scholz oder Pistorius, wie soll diese Frage in der SPD entschieden werden und vor allem wann?
Naja, in den vergangenen Tagen, da sah es ja nach einem regelrechten Showdown aus. Heute ist es deutlich ruhiger. Der Kanzler ist zurück aus Rio. Er hatte keine öffentlichen Termine und damit wahrscheinlich viel Zeit zu telefonieren. In der SPD sieht man, dass die Debatte der letzten Tage der Partei schadet. Und SPD-Chef Klingbeil hat deshalb eine zügige Entscheidung angekündigt, ohne konkret zu sagen, wann. Aber man kann davon ausgehen, dass das spätestens am Wochenende passiert und dann am Montag nach der Sitzung des Parteivorstands verkündet wird. Was man mit aller Vorsicht heute auch raushören kann, es sieht nicht nach einem Putsch aus. Pistorius wird wohl nur Kandidat, wenn Scholz verzichtet. Das macht auch Sinn, denn sonst wäre er nicht nur der amtierende Kanzler beschädigt, sondern auch die SPD-Chefs Klingbeil und Esken, die sich schon lange klar hinter Scholz stellen.
Nun ist Boris Pistorius zurzeit der beliebteste Politiker. Kann es sich die SPD überhaupt erlauben, nicht mit ihm in die Wahl zu gehen?
Ja, das klingt in der Tat erstmal nicht besonders logisch, aber es ist natürlich möglich. In den letzten Tagen hat man sehr auf die Schwächen von Olaf Scholz geschaut, aber je länger diskutiert wird, werden auch die von Boris Pistorius angeschaut. Zum Beispiel, dass er kein Wirtschaftsfachmann ist. Aber die Frage, wie Jobs und Firmen gerettet werden, wird wohl zentral in diesem Wahlkampf. Oder die Tatsache, dass Pistorius Deutschland so wörtlich kriegstüchtig machen will. Ein Wort, das keinesfalls für Begeisterung in der ganzen SPD sorgt. Und nicht zuletzt wird in Gesprächen immer wieder erwähnt, dass die SPD schon mal mit einem sehr beliebten Politiker angetreten ist und dann krachend gescheitert. Das war 2017 mit Martin Schulz.
Markus Preis, danke nach Berlin. Sie selbst nennen es Mission Silberlocke. Damit es die angeschlagene Linkspartei in den nächsten Bundestag schafft, wollen die 3 bekannten linken Politiker Bartsch, Ramelow und Gysi als Direktkandidaten antreten. Wie sie in Berlin erklärten, geht es ihnen um die sogenannte Grundmandatsklausel. Danach würden der Linken 3 direkt gewonnene Wahlkreise ausreichen, damit sie mit der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag einzieht, selbst wenn sie unter der 5%-Hürde bleibt. In Thüringen wurde vor gut 2,5 Monaten gewählt. CDU, BSW und SPD nahmen Verhandlungen über eine Regierung auf und sie sind sich einig geworden. Am Entwurf des Koalitionsvertrags seien nur noch Feinarbeiten nötig, hieß es aus den Parteien. Sie wollen den Text am Freitag vorstellen. Auch die friedenspolitischen Forderungen des BSW sollen darin eine Rolle spielen.
Zufriedene Gesichter heute Vormittag im Thüringer Landtag. Die erste Brombeerkoalition Deutschlands aus CDU, SPD und BSW ist offenbar auf der Zielgeraden. In den vergangenen 2 Tagen hatten die Spitzen der 3 Parteien auf einer Klausur noch einmal alle Themen durchgesprochen.
Die wichtigen Punkte sind, dass wir eben Veränderung für Thüringen auch erreichen wollen. Und das setzt sich zum einen im Bereich Bildung fort. Wir haben das Thema Lehrergewinnung. Das ist natürlich für uns ein ganz entscheidendes Thema gewesen. Wir haben aber auch Wirtschaft, Bürokratieabbau bei der Migrationsfrage und bei Sicherheitspolitik, glaube ich, substanziell Themen fürs Land erreichen können.
Bei der SPD klingt es ganz ähnlich.
Ich finde, das Vertrauen ist auch da. Die Partner sind sich wirklich näher gekommen, dahingehend, dass man sozusagen die Situation des Wahlkampfs auch wirklich hinter sich gelassen hat und jetzt gemeinsam schaut, was können wir wirklich in dieser Konstellation für Thüringen erreichen.
Konkreter werden beide nicht. Auch nicht beim Thema Ukraine-Krieg. Wegen Forderungen von Sarah Wagenknecht unter anderem in diesem Punkt war in Sachsen eine Brombeer-Koalition nicht zustande gekommen. Wagenknecht selbst kommentierte die Thüringen-Einigung gestern so.
Jetzt sind die Dinge auf einem besseren Weg, auch weil dadurch den anderen Parteien deutlich gemacht wurde, wir sind eben nicht zu billig zu haben.
Wie teuer die Einigung CDU und SPD am Ende kommt, dürfte spätestens am Freitag klar sein. Dann soll der Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Anschließend müssen noch die Parteigremien zustimmen. Und SPD und BSW wollen ihre Mitglieder befragen.
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit von Ermittlern, aber auch das Vorgehen von Kriminellen. Auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamts in Wiesbaden will man darum in beide Richtungen blicken, um nicht von Entwicklungen überrascht zu werden. Bundesinnenministerin Faeser sprach sich dafür aus, verstärkt KI bei der Polizeiarbeit zu nutzen. Besonders bei der Sichtung großer Datenmengen ist die Technologie bereits im Einsatz.
Hunderte Rechner und Datenträger. Alles Beweismittel aus dem Bereich Kinderpornografie. Im Innovation Hub 110, eine Art digitaler Werkstatt der hessischen Polizei, werden die Daten in eine polizeieigene Cloud geladen und dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nach tatverdächtigen und strafbaren Handlungen durchsucht. Wie verändert KI die Arbeit der Ermittler? Darum geht es bei der diesjährigen Herbsttagung des BKA. Dessen Präsident appelliert an die Politik und blickt mit Sorge in die Zukunft.
Wir brauchen unter anderem die Mindestspeicherfrist bei IP-Adressen. Und zwar jetzt. Das ist entscheidend für Ermittlungen im digitalen Raum. Und wir brauchen auch Cyberabwehrbefugnisse für das BKA zur Abwehr schwerwiegender Cybergefahren. Das Ziel ist Strafverfolgung, Gefahrenabwehr aus einer Hand. Wir sind mittendrin in einer Zeitenwende der inneren Sicherheit. Die Bedrohungslage wird sich leider offensichtlich weiter zuspitzen.
Die Bundesinnenministerin, selbst eine Befürworterin des digitalen Wandels bei den Ermittlungsbehörden, hält es für erforderlich, Recht und Rechtsprechung an die digitale Welt anzupassen.
Wir müssen KI als Werkzeug der Kriminellen und als Werkzeug zur Kriminalitätsbekämpfung vor allen Dingen begreifen. Mit anderen Worten, wir brauchen künstliche Intelligenz in der Strafverfolgung und zwar dringend.
Wie erfolgreich KI beim Kampf gegen Kinderpornografie sein kann, sieht man am Beispiel des Innovation Hubs. Die 85.000 sichergestellten Datenträger können mit Hilfe von KI schnell und effektiv analysiert werden.
Russische Behörden haben in Kaliningrad einen deutschen Staatsbürger festgenommen wegen Terrorverdachts. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, die Festnahme habe bereits im Oktober stattgefunden. Das russische Staatsfernsehen veröffentlichte diese Bilder. Sie sollen zeigen, wie der Deutsche bei der Einreise aus Polen festgesetzt wurde. In seinem Auto sei Flüssigsprengstoff gefunden worden. Dem Deutschen wird vorgeworfen, an einem Angriff auf eine Gasverteilerstation beteiligt gewesen zu sein. Hand oder Nicht-Hand? Beim Spiel der Fußballnationalmannschaft gestern Abend wurden schmerzhafte Erinnerungen an die Europameisterschaft im Sommer wach. Wie damals gab es in der Nations League-Partie gegen Ungarn eine umstrittene Hand-Elfmeter-Entscheidung. Am Ende hieß es 1:1. Dennoch geben sich Team und Trainer zum Abschluss des Länderspieljahres hochzufrieden.
Mit einem optimistischen Blick voraus verlässt die Nationalmannschaft Budapest. Nur eine Niederlage gab es im Länderspieljahr 2024. Der Ausblick auf das kommende Jahr und die WM 26 ist dementsprechend positiv.
Wenn wir 25 genauso angehen, wie wir 24 aufgehört haben und die Quali erfolgreich bestreiten, plus davor hoffentlich den Nations League-Titel holen, oder zumindest da sehr gute Spiele machen, dann habe ich schon das sehr gute Gefühl, dass wir 25 einfach nochmal mit einigen Lehrgängen mehr deutlich präparierter sind für so ein großes Turnier.
Gegen defensiv starke Ungarn gelang der DFB-Auswahl nur ein Treffer durch den Dortmunder Felix Metscher. Der Auftritt insgesamt nach 9 Wechseln in der Startelf nicht vergleichbar mit dem 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina. Immerhin konnte sich Alexander Nübel als mögliche Nummer 1 ab kommenden März empfehlen. Er verdiente sich Bestnoten. Selbst der umstrittene Handelfmeter zugunsten der Gastgeber trübte die Stimmung nicht.
Dieses Wir-Gefühl, was ich hier spüre, in Verbindung mit der Mannschaft, aber auch in Verbindung mit dem Staff, hatte ich so noch nie.
Erst in 4 Monaten treffen sich Julian Nagelsmann und Co. wieder. Dann steht das Viertelfinale der Nations League auf dem Programm.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 21. November.
Tiefdruckeinfluss und Kaltluft sorgen weiter für unbeständiges Wetter, im Süden teilweise auch für länger anhaltende Schneefälle. Heute Nacht ist es teils klar, teils wolkig. Im Norden gibt's Regen oder Schneeregenschauer, sonst Schneeschauer bis in die Niederungen. In den Staulagen der Berge kann es auch länger schneien. Morgen im Norden wechselhaft und windig, sonst ist es freundlicher, aber im Süden gibt's ab dem Nachmittag Schneefälle, die für Verkehrsbehinderungen sorgen können. An der See heute Nacht 4 bis 2 Grad, im übrigen Land meist Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Den gibt's morgen wieder in einigen Hochlagen, sonst oft nur niedrige einstellige Werte. Der Freitag beschert uns unbeständiges und teilweise stürmisches Wetter. Am Wochenende wird es dann freundlicher und am Sonntag auch deutlich milder.
In den Tagesthemen um 23 Uhr mit Ingo Zamperoni schauen wir auf die Linke, die für ihr parlamentarisches Überleben auf viel Erfahrung setzt. Und wir berichten über eine Berliner Schule, an der sich Lehrer und Schüler nicht mehr sicher fühlen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.